Ich freue mich von ganzem Herzen, hier auf diesen Jugendbibeltagen mit dabei zu sein. Ich freue mich über diese wunderbare Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen, über die Gebetsgemeinschaft, auch mit den Brüdern, mit euch. Ich freue mich, immer wieder hier etwas lernen zu dürfen und wirklich auch gefüllt, getankt von hier wegfahren zu dürfen. Es ist so wie ein besonderes Vorrecht für uns, so diese Jugendbibeltage zu haben und von Jahr zu Jahr hier an diesen Tagen so aufgetankt in den Alltag zu fahren. Wobei an diese Jugendbibeltage auch uns nicht immer leicht fallen und mit gewissen inneren Hemmungen verbunden sind. Man steht hier vorne, man betet für den Segen, man verlangt, selbst ein Segen für andere zu sein. Und wir hatten bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass Gott wunderbar segnete. Aber worüber ich mich in diesem Jahr besonders freue, dass wir gemeinsam diese Tage unter diesem wunderbaren Motto verbringen dürfen, werden wie Jesus. Seit wir dieses Thema so in unseren Gesprächen hatten, wurde mir es irgendwie so besonders groß und wichtig, diese Persönlichkeit, Jesus. Wisst ihr, kein Mensch dieser Welt, wer auch immer er ist, ist imstande, für uns Menschen, für unsere Seele etwas zu tun, außer Jesus. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Prophet, kein Religionslehrer, kein Papst, niemand kann für unsere Seele das vollbringen, was Jesus vollbringen kann. Und wir haben das in diesen Tagen schon betrachtet, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist den Menschen kein Namen unter dem Himmel gegeben, in dem wir dürfen selig werden, außer Jesus. Jesus ist sozusagen diese Zentralbotschaft der gesamten Bibel. Und das ist das Wunderbare. Das gesamte Alte Bund oder das Alte Testament wirft einen Schattenbild von Jesus auf uns, auf unsere Zeit. Und wir sehen, im Neuen Testament ist Jesus in diese Welt gekommen. Und er ist gekommen, um einen Auftrag zu erfüllen. Und darum wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen in dieser Stunde, der Auftrag Jesu. Aber ich wünschte, dass wir dieses Thema und auch grundsätzlich diese Tage in diesem kindlichen Glauben, in diesem kindlichen Vertrauen auf Jesus verbringen möchten. Dass Jesus die Zentralperson unseres Lebens sein möchte. Und wisst ihr, wenn wir Jesus in Mitte unseres Lebens haben, dann können die Wolken oder die Sonne, egal von welcher Seite scheinen, es wirft immer einen Schatten auf unser Leben, wenn Jesus in der Mitte steht. Wenn Jesus der Zentralpunkt unseres Lebens ist. Ob das Schatten der Schwierigkeiten oder Schatten der Freude, der Zufriedenheit sind, es geht immer über Jesus. Alles geht über Jesus. Und das ist das Wunderbare, was mich innerlich so erbaut und erfreut. Und darum wünschte ich, dass wir es so kindlich aufnehmen könnten, dass wir dieses wie ein Kind in uns aufnehmen könnten, mit dieser Zuneigung, mit dieser Hingabe an diesen Heiland und Jesus. Wisst ihr, wie ein Kind eigentlich aufnimmt, wie es so vertrauensvoll sich zu den Eltern wendet, wie glaubensvoll das Kind ist? Wisst ihr das? Vielleicht fällt mir gerade eine kleine Begebenheit von meiner Kinder ein. Als meine Tochter 3, 4 war, gingen wir öfters mal spazieren, so im Ort abends. Und bei uns auf der Hauptstraße sind mehrere Läden. Und da gibt's mitunter auch einen Spielwarenladen. Und wenn wir dann die Straße eingebogen sind, dann sind sie schon vorausgelaufen zu diesem Spielwarenladen, standen am Fenster, Schaufenster und Wo wir dann gekommen sind mit meiner Frau und dann sagten sie, Papa, ich will das und das und dieses Haus und dieses Playmobilstück und das und jenes. Und ich hörte zu und sagte eines Tages, ja, und wo soll ich so viel Geld nehmen, dass ich euch das Ganze kaufe? Und dann guckt meine Kleine mich an nach oben und sagt, nein, der Sparkasse. Wisst ihr, so sind Kinder. So ergeben, vertrauensvoll, sie machen sich keine Sorgen. Sie ergeben sich einfach. Und ich wünschte, dass wir so in diese Botschaften aufnehmen können, wie die Kinder. Und so ergeben, so offen, so vertraulich zu diesem Jesus sein möchten, wie die es sind. Zum Anfang, bevor wir eigentlich uns mit diesem Gedanken beschäftigen, der Auftrag Jesu, möchte ich uns aus Lukas Evangelium, Kapitel 4, in diese Verse vorlesen, wo Eddie schon gelesen hat davor. Und damit greife ich ein wenig vor, denn hier steht eigentlich das drin, was der Auftrag Jesu war. Lukas Kapitel 4, Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es den Dienern und setzte sich. Und alle Augen, die in der Schule waren, sahen auf ihn. Und er, nämlich Jesus, fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Stellt euch vor, Masse von Menschen in dieser Synagoge, Schule, und Jesus sagt, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt. Ihr seht denjenigen, ihr hört denjenigen, der gekommen ist, den Auftrag Gottes hier auf dieser Welt, auf dieser Erde zu erfüllen. Und darum wollen wir uns heute mit den Gedanken jetzt beschäftigen, der Auftrag Jesu. Weiß jemand von euch, was eigentlich grundsätzlich ein Auftrag ist? Wie kann man das erklären? Was ist ein Auftrag? Weiß es niemand, oder? Oder wollte einfach nicht sagen?
Eine Aufgabe, die niemand anders bekommen
soll. Richtig. Es ist eine Aufgabe oder eine Mission, an die eine Person aufgetragen bekommt, die sie zu erfüllen hat. Zu einer bestimmten Zeit. Ja, wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, ob das jetzt zeitgebunden ist oder nicht. Aber es ist halt eine Aufgabe, ein Auftrag, der jemanden übertragen wird. Und diese Person ist dann in der Verpflichtung, diesen Auftrag oder diese Aufgabe in Erfüllung zu bringen. Und so geschah es mit Jesus. Er kam, wie wir hier gelesen haben, um den Menschen ein gnädiges Jahr zu verkündigen. Aber wisst ihr, wenn uns das Thema beschäftigt und wir sagen wollen, was der Auftrag Jesu war, dann denke ich, müssen wir es in zwei Teile erstmals aufteilen. Und wir müssen als erstes betrachten, was war der Auftrag, den Jesus zu erfüllen hatte, als er in diese Welt kam. Und als zweites wollen wir betrachten, was ist der Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern gibt, uns. Das ist auch ein Auftrag Jesu an uns. Und so wollen wir, ich habe keine Präsentation, aber ich werde euch ein bisschen helfen, hier aufschreiben, erstmals uns mit dem großen Thema beschäftigen, der Auftrag Jesu, den Jesus zu erfüllen hat. der Auftrag, den Jesus zu erfüllen hatte. Um das gewiss und genau zu sagen, was Jesus in dieser Welt zu erfüllen hatte, müssen wir weit nach hinten ausholen. Um das zu begründen, für was, für welchen Zweck Jesus in diese Welt kam, was seine Aufgabe war, was die Mission war, die ihm aufgetragen worden ist, müssen wir vielleicht so weit ausholen, dass wir an den Anfang der Bibel gehen und uns erstmals mit der Erschaffung des Menschen beschäftigen, mit dem Sündenfall, mit den vielen Ereignissen, die dazwischen liegen, bis zu dem Kommen Jesu. Und dann wollen wir schauen, was Jesus hier mit der Mission, die er bringen wollte oder musste, sollte, zu erfüllen hatte. Also der erste Punkt, der Erlösungsplan Gottes für Menschen. Erlösungsplan Gottes für uns Menschen. Jesus kam in diese Welt mit einem gewissen Auftrag, den Erlösungsplan Gottes zu erfüllen. Warum brauchte Gott überhaupt einen Erlösungsplan für die Menschen dieser Welt? Um das zu sehen, müssen wir vielleicht erstmals die ersten Menschen betrachten, wie diese von Gott erschaffen worden sind. Wir wissen und lesen es, dass Gott den Menschen schuf nach dem Bilde Gottes. Heißt es in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Mensch ihm zum Bilde Gottes schuf er ihm und schuf einen Mann und eine Frau. Und das heißt, wo der Mensch erschaffen war, hatte er die Ähnlichkeit Gottes in sich. Sprich, die Eigenschaften, die Gott in sich trug, trug der Mensch auch. Er hatte die gleiche Heiligkeit, die Reinheit des Herzens, die Gerechtigkeit in sich. Ihm erfüllte der Wunsch, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Das alles trug der Mensch, der geschaffene Mensch in sich. Und weil der Mensch rein und heilig war, weil der Mensch Gott ähnlich war in seinen Eigenschaften, konnte Gott mit diesem Mensch Gemeinschaft haben. Er pflegte innige Gemeinschaft mit dem Mensch und besuchte ihn. Das heißt, Gott ging durch den Garten und sprach mit dem Mensch. Er hatte Gemeinschaft mit dem Mensch. Aber dann eines Tages kam etwas unheimlich Schreckliches für die ganze Menschengeschichte, die danach lebte, nämlich der Sündenfall. Der Mensch, der mit Gott Gemeinschaft hatte, der willigte in den Ungehorsam ein, weil er dazu verführt worden ist. Er willigte in den Willen des Teufels ein und versündigte sich vor Gott. Und in diesem Augenblick passiert etwas ganz Schreckliches. Etwas ganz Schreckliches, eine Trennung geschah zwischen Mensch und Gott. Gott konnte sich nicht mehr der Gemeinschaft mit dem Menschen erfreuen, weil der Mensch sich von Gott versteckt hat plötzlich. Er lief von Gott weg. Die Gegenwart Gottes war ihm plötzlich nicht mehr erwünscht. Und der Mensch war gefallen. Seine Unschuld vor Gott ging ihm verloren. Und es trat eine gewaltige Trennung zwischen Mensch und Gott ein. Und da sind wir schon beim zweiten großen Gedanken, der Sündenfall des Menschen. Dem Widersacher, dem Teufel, gelang es, den Mensch auf eine listige Art und Weise zu betrügen und durch Ungehorsam zur Sünde zu bewegen. Der Satan kannte ja das Wesen des Menschen. Er kannte seine Beschaffenheit, er kannte seine Eigenschaften und darum wirkte er auf ihm ein. Er ging an die Bedürfnisse des Menschen. Das, was der Mensch wollte, verlangte, das griff der Satan an. Und ganz listig zeigte er der Frau erstmals diese Frucht, also nahm ihre Aufmerksamkeit in Anspruch, und dann erweckte er in ihr dieses Begehren danach, dass sie es sich tatsächlich wünschte, und wirkte dann sozusagen oder bot ihr das Ganze dann letztendlich an und sagte, nimm es. Betrog sie vollkommen. Und als die Frau sagte, Gott hat gesagt, wir sollen nicht essen, dann stellte Satan es auf eine listige Art und Weise in Frage. Sollte Gott gesagt haben? Mitnichten, ihr werdet sein wie Gott und eure Augen werden aufgetan werden. So arbeitet der Satan bis heute. Er versucht, den Menschen zu überreden, ihm irgendwie umzulenken und das Gesagte in Frage zu stellen. Wisst ihr, das ist die größte Aufgabe des Teufels, den Mensch zu verwirren. Es war schon immer so. Er versuchte schon immer, den Mensch in Verwirrung reinzubringen, um ihm zu gewinnen. Gott sagt etwas und der Teufel sagt, ja, sollte Gott gesagt haben? Wisst ihr, da steht Jesus und sagt, du sollst so und so machen. Und der Satan sagt, hat nicht Gott gesagt, du kannst dich vom Tempel runterschmeißen, werfen? Er stellt es in Frage. Und genauso arbeitet der Teufel bis heute. Es ist ein Durcheinanderwerfer. Das ist der Teufel. Er möchte unser Leben durcheinander werfen. Und weißt du, da wo du einen klaren Auftrag bekommst, sei dir ganz gewiss, da wird der Teufel an Ort und Stelle sein. Und das, was du als Auftrag bekommen hast, wird er in Frage stellen. Sollte das so sein? Du nimmst dir vor, wenn du nach Hause kommst, unbedingt dein Kämmerlein zu besuchen. Glaub mir, am ersten Tag wird der Teufel da sein und sagen, jetzt beten. Hast du nicht etwas anderes zu tun? Und kannst du danach später. Es ist sein Auftrag, gegen Gott zu arbeiten. Und hier, in diesem Garten Eden im Paradies, geschah genau das, was der Satan bis heute zur Innerfüllung bringt. Er wirkt auf die Bedürfnisse des Menschen ein, erweckt in ihm das Verlangen danach und bietet es ihm an. Schaut mal, Johannes erkannte das genau und sagte es oder brachte es uns so klar zum Ausdruck. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Schaut mal, genau darauf hin arbeitet der Satan. Er erweckt in uns die Lust des Fleisches, der Augenlust und die Lust zur Hoffart. Und damit will er uns gewinnen. Aber lasst uns nochmal zurück auf die ersten Menschen kommen. Und durch den Ungehorsam ging gegen Gott verliert der Mensch in Sünde seine Unschuld und wurde von Gott getrennt. Der Mensch starb eines geistlichen Todes. Wenn wir 1. Mose Kapitel 2 aufschlagen, Kapitel 2 Vers 17 oder 16 zum Schluss schon, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und genau das passiert in diesem Augenblick. Der Mensch willigte in Ungehorsam gegen Gott und er wurde getrennt und er starb. Starb des geistlichen Todes. Seine Verbindung mit Gott hörte auf. Seine Gemeinschaft mit Gott verlor sich. Und was machte der Mensch in diesem Augenblick? Der versteckte sich, der lief von Gott weg. Er wünschte nicht mehr die Gegenwart Gottes. Er wollte es nicht mehr haben, dass Gott mit ihm in Gemeinschaft steht. Und wisst ihr, das ist die Folge des geistlichen Todes. Der Mensch entfernt sich von Gott. Er kann es sich nicht mehr erwünschen, dass er in Gemeinschaft mit Gott steht. Er sucht nicht mehr die Nähe, sondern er flieht. Das geschieht, wenn ein Mensch von Gott getrennt wird. Seine Gemeinschaft mit Gott wurde unterbrochen und der Kontakt mit Gott hörte somit auf. Diese Trennung und schrecklicher Sündenfall wirkte sich letztendlich auf die gesamte Menschheit aus. Die Nachkommenschaft und alle weiteren Generationen sind oder werden in diesem sündigen Zustand in die Welt geboren. Mit diesen Wurzeln, den verdorbenen Wurzeln in ihrem Herzen. Schaut mal, Paulus bestätigt es in Römer so wunderbar und zeigt es uns in Römer Kapitel 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12. Derhalben, wie durch eines Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, so ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben. Wisst ihr, das ist die schreckliche Folge dieses Sündenfalls. Und so sind Generationen nach Generationen geboren, aber die waren in Sünden gekettet. Die waren nicht mehr frei, die konnten nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Sie lebten in ständiger Trennung vor Gott. Ich las vor kurzem eine Begebenheit von einem Kettenschmied. Ein Schmied hatte einen einzigen Sohn. Und von Kind auf schaute er seinem Vater zu, half mit bei der Arbeit und aus diesem Junge wurde ein riesengroßer Mann, ein Bär, stark, kräftig. Und als sein Vater starb, übernahmen die Schmiede und wurde berühmt und bekannt dadurch, dass er der beste Schmied der gesamten Umgebung war. Er konnte Ketten herstellen, die mit nichts zu sprengen waren. Fest, stark, richtig gebunden. Und eines Tages, als er sich betrunken hat, brachte er einen Menschen um. Er wurde gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Und früher gab es ja im Gefängnis harte Arbeit. Man kettete ihn an eine Mühle und dann dachte er sich, naja, es ist für mich kein Problem, die Ketten zu sprengen. Und als er dort am Tage arbeiten musste, schaute er auf die Kette und merkte, dass auf dieser Kette sein eigener Stempel stand. Wisst ihr, so ist der Mensch. Er bindet sich selbst mit den eigenen Ketten der Sünde, an die eigentlich überhaupt nicht zu sprengen sind. Und daher bedürfen wir eine göttliche Macht, nämlich Jesus, an der uns die Ketten sprengen kann. Wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei, heißt es in einem Lied. Er ist dieser Kettensprenger, an der es überwinden und besiegen kann. Wisst ihr, David brachte es schon zu seiner Zeit so zum Ausdruck, Psalm 51. Psalm 51, Vers 7. Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Paulus sagt im Neuen Testament in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 18 hier, wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Frevels und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitle Schande, Schaden und Herzeleid. Auf dem Weg des Friedens wissen sie, und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Und es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Hier ist der Sünde in all seiner schrecklichen Gebundenheit dargestellt. Und das war die Folge der Sünden, des Sündenfalles. Und gleich in diesem Kapitel, Vers 23 und 24, denn es ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünden und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst der gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christum geschehen ist. Durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende quälte sich der Mensch unter dem Joch der Sünde. Er wollte frei werden, aber er konnte nicht. Später gab Gott die Möglichkeit, den Menschen für ihre Verfehlungen, für ihre Sünden Opfer zu bringen. Und wir kennen die Zeit des Alten Testaments, wo die Menschen Mengen an Opfer gebracht haben, damit sie ihr Gewissen befriedigen konnten. Damit sie befreit werden konnten von der Schuld, die sie selbst getan haben. Das war das einzigste Mittel, das ihnen gegeben worden ist, zur Befriedigung, zur Zufriedenstellung ihres Gewissens. Wisst ihr, aber eine erlösende Macht hatten diese Menschen nicht. Sie lebten ungefähr bildlich gesagt so, wenn sie heute gesündigt haben, füllten sie diese Schuld in ihrem Herzen. Sie wurden belastet dadurch. Und es häufte sich, morgen sündigten sie nochmal, weil sie keine Kraft der Gnade besaßen, um der Sünde zu widerstehen. Und irgendwann mal war es so weit, dass sie sich schuldig vor Gott füllten und kauften sich ein Rind oder sonst irgendwas und brachten es zum Opfer, damit ihr Gewissen entlastet wird. Und sie legten ihre Hände so als ein Symbol, dass sie ihre Schuld auf dieses Lamm oder auf dieses Tier legen, und es wurde geschlachtet. Und das Blut, das floss, das gab ihnen diese Vergebung. Und ihr Gewissen wurde davon befreit. Also sie versuchten durch das, was sie taten, Gott zu befriedigen. Sie suchten diese Versöhnung dadurch, dass sie ein Opfer Gott gegeben haben, um von dem bösen Gewissen befreit zu werden. Und das über Jahrhunderte. Über Jahrhunderte hindurch belastete die Sünde die Menschen, die zwar versucht haben, für ihre Sünde ein gewisses Opfer zu bringen, damit sie Gott eine Genugtuung machen können und Vergebung ihrer eigenen Schuld bekommen können, jedoch frei von dem Zwang zur Sünde wurden sie nie, weil sie keine Erlösung im Herzen besaßen. Und die Gnade, die wir heute haben, besaßen diese Menschen nicht. Die Menschen des alten Bundes versuchten das, wie ich schon zeigte, durch die Opfer auszugleichen. Und es war ihr Wunsch und Verlangen, fromm zu leben. Aber immer wieder waren sie verpflichtet, sich vor Gott zu reinigen durch das Bringen gewisser Opfer. Und so lebten sie Tage, Jahre und Monate in ihrem Leben. Belastet und gequält von der Sünde. Gott sah dieses Problem. Er merkte ihre Not, ihr Elend, den Jammer, den die Menschen erlebten immer wieder, die Sünde, in die sie geknechtet, die sie gedrückt hat. Er sah dieses schwere Übel, das der Teufel angerichtet hat und der Mensch sich selbst nicht befreien konnte. Weil er nicht imstande war, aus sich aus sich von der Sünde zu befreien. Er war gebunden. Er war ein Knecht der Sünde. Und hatte nicht die Kraft, ein sündenfreies Leben führen zu können. Und Gott sah dieses belastete Volk. Und er sah die Menschen. Und Gott suchte nach einem Ausweg. Und in der Offenbarung heißt es, Gott suchte nach einem Ausweg für die Menschen. Und dann heißt es dort, und es fand sich weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, noch irgendwo jemand, der diesen Auftrag erfüllen konnte. Und zwar die Menschen von ihrer Sünde, von ihrer Schuld zu befreien. Bis sich einer meldete. Und das war Jesus. Bis sich Jesus meldete und sagte, Herr, ich gehe, ich trete in den Riss. Ich erfülle diesen Auftrag, die verlorene Menschheit, die belastete Menschen von Sünde und Elend zu befreien. Ich gebe mich selbst für sie hin. Und ihre Schuld darfst du auf mich legen. Ihre Schuld nehme ich und ich sterbe für diese Menschen. Und somit sind wir schon am dritten Punkt angelangt, die Erlösung durch Jesus Christus. Wir wissen oder wir kennen mit Sicherheit alle diese Begebenheit von Daniel, wo uns diese Begebenheit erzählt wird von dem Traum des Nebukadnezars. Er träumte und sah vor sich ein gewaltiges Bild, eine Statue, und das Haupt dieses Bildes war aus Gold, die Brust aus Silber, der Körper hier unten aus Erz und die Füße unten aus teilweise aus Ton und teilweise aus Eisen. Und das stellt oder symbolisiert die vier aufeinanderfolgende Königreiche. Erstmals das Königreich der Babylonier, dann das medopersische Königreich, dann das griechische und irgendwann mal das geteilte römische Reich. Und dann sah der Nebukadnezar, wie von einem Berg ein Stein losgerissen worden ist und rollte den Berg runter und wurde immer größer, größer. Und letztendlich schlug dieser Stein an die Füße dieser Statue und alles zerfiel, wurde alles zermalmen und der Wind verwehte sich. Aber dieser Stein wurde zu einem Stein, der die ganze Welt gefüllt hat. Und wisst ihr, genau das stellt den Zeitpunkt des Kommens Jesu in diese Welt hinein. Wo Jesus Christus uns Menschen zur Erlösung gekommen ist. Zur Zeit des Römischen Reiches schlug dieser Stein ohne Beitrag von menschlicher Hilfe in das Reich und zermalmte alles und wurde zu einem Berg, der die ganze Welt füllt. Und wir heute dürfen von diesem Erlösungswerk profitieren. Wie in der Stunde davor gesagt worden ist, wir dürfen heute in unserer Zeit das in Anspruch nehmen, was Jesus uns gibt und bietet. Wie wunderbar. In diese Welt, in diese sündige Welt, wie wir es eben betrachtet haben, wo der Mensch sich selbst nicht befreien konnte, wo er gezwungen war, gewisse Opfer zu bringen und immer wieder belastet worden ist in seinem Gewissen, kommt Jesus hinein mit diesem wunderbaren Auftrag von Gott. Diese sündige, verdorbene Menschheit von ihrer Sünde, von ihrem Elend und Joch der Sünde zu befreien. In diese Welt kommt Jesus hinein mit dem wunderbaren Auftrag, Gottes Erlösungsplan, den wir am Anfang betrachtet haben, für uns Menschen zu vollbringen und zu erfüllen. Lukas Kapitel 4, was wir schon gelesen haben, Vers 18. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen der zerstoßenen Herzens, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dazu kam Jesus in diese Welt. Und in Johannes 3,16 heißt es, also hat Gott die Welt geliebt. Und dass er bereit war, das teuerste Wesen, was Gott hatte, das werteste Mittel für uns Menschen hinzugeben, damit wir Erlösung bekommen können. Es gab nichts Werteres, nicht Teureres, was Gott irgendwie in den Riss legen oder stellen konnte, damit der Mensch erlöst, befreit werden konnte, außer Jesus. Also liebte Gott diese Welt und diese gebundenen, gefangenen Menschen in Sünde, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben. Und dieser Sohn Gottes kommt in diese Welt und stirbt für uns Menschen. Römer Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willens. Um des guten Willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden von dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnten sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Wir sehen, dass Gott sandte seinen Sohn, damit er für uns starb. Als wir noch Sünder waren, als wir noch überhaupt nicht gedacht haben, Gott zu dienen, ihm nachzufolgen, da ist das Erlösungswerk geschenkt und gegeben worden. Und von Jesus lesen wir, er gab sich selbst für uns zur Rettung. Lasst uns Titus Kapitel 2, Vers 14 aufschlagen. Der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Er gab sich selbst für uns Menschen, für uns verlorene Menschen dieser Welt hin, damit er uns Erlösung und Heil bringen konnte. Und jetzt zusammengefasst möchte ich das wiedergeben, was der Zweck oder eigentlich die Erlösung durch Jesus Christus bezweckt. Was der Auftrag Jesu in dieser Welt war. Und zwar war sein Auftrag, in diese Welt zu kommen, ein Mensch hier in dieser Welt zu werden, sich für die Menschen zu opfern und für sie zu sterben und wieder auferstehen, um die in Sünde geketteten Menschen zu befreien, um ihnen Erlösung zu bringen und sie zu befähigen, ein sündenfreies Leben in der Gnade vor Gott führen zu können. Das war der eigentliche Auftrag, den Jesus in dieser Welt zu erfüllen hatte. Ich sage es uns nochmal. Sein Auftrag war es, in diese Welt zu kommen, ein Mensch zu werden, sich den Menschen zu opfern, für sie zu sterben und wieder auferstehen, um den Sünden geketteten Menschen zu befreien, ihnen Erlösung zu bringen und sie zu befähigen, ein sündenfreies Leben in der Gnade vor Gott führen zu können. Und dazu schlagen wir noch Römer Kapitel 5, Vers 18 und 19 auf. Römer 5, Vers 18 und 19. Hier heißt es, wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit der Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele gerecht. Sein Auftrag ist es, den Menschen, die in der Sünde gekettet waren, über Jahrhunderte hindurch und bis heute Menschen, die in der Sünde gekettet sind, Freiheit, Erlösung und Heil für die Seele zu bringen. Sein Auftrag war es, diesen Erlösungsplan Gottes, den Gott für uns Menschen vorgedacht hat, zu erfüllen und den verloren gegangenen Mensch wiederherzustellen, dass er wieder rein, heilig und gerecht wird und wieder mit Gott in diese Gemeinschaft tritt, die er eigentlich durch die Sünde verloren hat. Das war der Zweck seiner Mission. Dafür kam Gott, Jesus, in diese Welt. Sein Auftrag war es, den Mensch, der gekettet ist, zu befreien und ihm Gnade zu bringen, Freiheit zu geben. Wo Jesus kommt, da ist Freiheit. Lesen wir in Johannes 8. Johannes 8, Vers 36. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Er brachte uns damit auch die Befreiung über die Sünde und lässt uns über das Böse, über der Ungerechtigkeit, über das Übel herrschen. Er befähigt uns, schenkt uns diese Gnade, dass wir nicht gebunden sind, dass wir nicht gezwungen sind, Sünde zu tun, sondern dass wir durch ihm überwinden können. Und genau das ist der Plan Gottes gewesen. Dass der Mensch nicht unter der Sünde verkauft ist, wie in zur Zeit des alten Bundes, wo der Mensch nicht konnte anders, sondern durch Jesus haben wir diese Gnade, dass wir über die Macht der Finsternis herrschen können. Und er befähigt uns durch seine Gnade, Sieger über die Sünde zu sein. Heute in dieser Zeit, in der wir leben. Wisst ihr, durch Jesus sind wir Menschen fähig, das zu tun, was wir ohne Jesus nie vollbringen würden. Ich nehme es mal an, dass jeder von euch sich selbst persönlich kennt. Stellt euch mal vor, wenn nicht Jesus in eurem Leben, wo würdet ihr heute sein? Würdet ihr hier sein? Würdet ihr auf den Jugendbibeltagen heute sein, wenn ihr in eurem Leben nicht Jesus kennen würdet? Würdet ihr so leben, wie ihr lebt, wenn ihr heute Jesus nicht kennen würdet? Würdet ihr das tun, was ihr heute tut, wenn ihr Jesus nicht kennen würdet? Und damit merken wir, welch eine Gnade uns Menschen widerfahren ist, euch jungen Menschen in dieser Zeit. Sind wir etwa besser wie die Menschen draußen, die nicht Jesus kennen? Ich kenne mich persönlich, ich weiß meine Natur. Und ich weiß ganz genau, wenn nicht Jesus in meinem Leben, ich würde heute auf den verdorbensten Straßen dieser Welt gehen. Ich kann mir bei meinem besten Willen nicht vorstellen, dass ich eine Familie haben würde. Kinder, ein glückliches Heim, ein Leben in Zufriedenheit, in Überfluss mit Jesus führen könnte. Nie und nimmer. Aber weil Jesus in mein Leben kam, befähigte er mich, das zu tun, was ich ohne ihn nie tun würde können. Und somit erfüllte Jesus seinen Dienst in meinem Leben für mich persönlich. Ich bin ihm dafür unheimlich dankbar. Wisst ihr, ich sitze in der Arbeit und in unserem Büro ist dann auch ein gläubiger Mensch, der zwar zu einer anderen Gemeinde geht, aber wir unterhalten uns öfters mit ihm. Und letztendlich haben wir uns so unterhalten über die Gnade, die Gott uns Menschen gibt, dass wir überhaupt ein Kind Gottes sein dürfen. Und wenn man so hört, was die Weltmenschen alles treiben, wie sie ihre Zeit verbringen und das Ganze, und dann setzt du dich auf deinen Platz und denkst, meine Güte, wie dankbar bin ich Gott, dass ich mich mit diesen Dingen nicht beschäftigt brauche. Dass ich nicht gekettet, gebunden bin an die Spiele, an die Sucht, an das Trinken, an das Rauchen, an die Dinge dieser Welt. Ich bin ein freier Mensch. Und wisst ihr, das größte Problem ist, dass diese geketteten, gebundenen Menschen uns anschauen und denken, Mensch, sind die in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wir dürfen ja gar nichts und merken nichts. Sie merken nicht, wohin ihre Freiheit sie persönlich führt. Deswegen heißt das, dass Jesus, wenn Jesus ins Leben kommt, öffnet er uns die Augen. Und wir sehen das, was wir bis jetzt gesehen haben, mit einem ganz anderen Auge und aus einem ganz anderen Blick. Und mir hat es auch so gefallen, wie wir am Sonntag das gehört haben, dass wir diesen Blick für unsere Mitmenschen, für unsere Gebete, für unsere Anliegen, nicht aus der Perspektive des heutigen Tages, sondern des letzten Tages anschauen können. Und da wird es plötzlich ganz anders. Und die Dinge werden ganz anders, sie verändern sich. Und wir denken plötzlich ganz anders und sehen das Ganze ganz anders. Und darum bin ich Jesus und Gott ganz sehr dankbar, dass er diesen Auftrag in diese Welt gekommen ist zu erfüllen. Uns Menschen, mich gebundenen Menschen, zu befreien und Freiheit und Erlösung zu geben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zum zweiten großen Punkt. Der Auftrag Jesu an seine Nachkommen. Was meint ihr, was können wir sagen, ist der Auftrag Jesu an uns, an seine Nachfolger?
Ihm ähnlicher werden.
Bitte?
Ihm ähnlicher werden.
Ihm ähnlicher werden, vollkommen richtig.
Noch?
Ich habe es nicht gehört. Richtig. Ich denke, wir können mit diesem Satz erstmals anfangen. Eines der wesentlichen Aufträge, die Jesus an seine Nachkommen, an seine Nachfolger weitergibt, ist dieser Satz, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern. Lasst uns dazu Matthäus Kapitel 28 aufschlagen. Und wir lesen hier vom 18. Vers bis zum 20. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen, sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Welch eine wunderbare Verheißung und welch ein wunderbarer Auftrag, den Jesus uns hier gibt. Jesus sagt, geht hin, aber merkt, ich bin da, der alle Gewalt besitzt über Himmel und Hölle, über alles in dieser Welt. Und wenn er in meinem Namen geht, dann denkt daran, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit. Wir dürfen in diesem Namen ausziehen, wissend, dass wir einen Auftraggeber haben, der über alle Gewalt des Himmels und der Erde steht. Wir dürfen wissen, dass wir im Auftrag Jesu hingehen und den Menschen und Gottes Wort verkündigen. Und das durch unsere Handlungen, durch unser Leben, durch unsere Taten, durch unser Sprechen, durch unser Verhalten, durch unser Besitztum, durch das freie Verkündigen, durch das Einladen, dürfen wir den Menschen, die uns umgeben, das Evangelium Gottes weitergeben. Habt ihr euch schon jemals darüber Gedanken gemacht, warum es eigentlich so ist, wenn sich ein Mensch bekehrt, wäre doch das Einfachste für ihn, oder vielleicht, ich sage es so, wenn sich ein schrecklicher Sünder bekehrt, wäre es für ihn nicht das Allerbeste, dass 5 Minuten oder 3 Minuten nach seiner Wiedergeburt Gott ihm aus diesem Leben wegnimmt. Es wäre doch sein Heil, seine Erlösung 100%ig gesichert, nicht wahr? Aber warum lässt Gott uns Menschen in diese Welt? Und dann noch eine andere Frage. Wisst ihr, wir bilden doch Ortsgemeinden. Warum lässt Gott uns nicht alle in einer Firma arbeiten? Es wäre doch so schön, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammenarbeiten würde. Wir haben unser Gemeindehaus gebaut. Mensch, das war eine schöne Zeit. Schwer, aber ich denke, die schönste Zeit, die wir bis jetzt erlebt haben. Jeden Tag mit Brüdern und Schwestern dort am Bau. Und die Schwestern sorgten für das Essen und wir dort für die Arbeit. Und wunderbar gelaufen. Warum lässt uns Gott nicht diese Freiheit? Richtig. Er zerstreut uns und stellt den einen hier, den anderen da, den dritten noch irgendwo. Mit diesem Auftrag sendet er uns in die Welt. Geht hin, verkündigt. Lasst den Menschen euer Licht vorleuchten, damit sie durch euch auf Christus gelenkt werden. Das ist unser Auftrag, den wir täglich zu erfüllen haben. Und ihr lieben jungen Menschen, jeden Tag, wenn wir frühmorgens aufstehen und beten, dürfen wir uns zum Herrn wenden mit dieser Bitte, lass mich heute in deinem Auftrag auch nur das Geringste für dich tun. Lass mich ein Werkzeug für dich heute in diesem Tag sein. Lasst uns nicht nur dafür bitten, dass Gott uns äußerlich bewahrt auf den Weg zur Arbeit, in der Arbeit, dass auf uns nichts runterfällt oder sonst was, sondern lasst uns dafür beten, dass er uns innerlich ausrüstet, täglich mit der Kraft, in der wir bedürfen, für andere Menschen ein Licht, ein Segen zu sein. Damit wir diesen Auftrag täglich erfüllen können. Wisst ihr, wie wir Menschen sind? Leider. Ich habe mir da über eine Geschichte, bei einer Begebenheit große Gedanken gemacht und habe festgestellt, tatsächlich, so sind wir. Ich habe gelesen vor kurzem eine Begebenheit von einem Jäger, der gleichzeitig Bauer war. Und auf seiner Jagd entdeckte er ein Adlernest und kam dann mit großer Mühe an dieses Nest heran und sah dort die kleinen Küken, die kleinen Dinger da. Er dachte, ich nehme wohl eins zumindest von diesen. Und er holte es und brachte es nach Hause. Einen kleinen Adler, kleine Küken. Und was jetzt anfangen damit? Er tat es zu seinen eigenen Hühnern. Und dieses Küchlein wuchs mit den kleinen Küken auf. Klar, nach einer Weile war es ein großer, starker Vogel. Der unterschied sich von den Hühnern, die da gewachsen sind. Aber wisst ihr, was das Problem war? Dieser Adler gewöhnte sich, genau das zu tun, was die Hühner tun. Er scharrte im Sand und pickte und kokerte rum und lief, so wie die Hühner es taten. Das gleiche tat der Adler. Er gewöhnte sich, das zu tun, was die Hühner taten. Und eines Tages kam zu diesem Jäger sein Freund, der auch ein Jäger war und der sich in der Natur sehr gut ausgekannt hat. Und als er so zufällig diesen Adler, dort einen richtig starken Vogel, zwischen den Hühnern sah, sagte er, das kann's doch nicht wahr sein, was machst du da? Ja, das ist ein großer Huhn oder ein großer Vogel zwischen den Kleinen. Nein, sagte er, das ist ein Adler. Nein, der ist erzogen mit den Hühnern und der ist der gleiche Hähne wie auch der anderen. Nein, sagte er, ich werde es dir beweisen, dass es ein Adler ist. Und wisst ihr, er nahm diesen Adler, stieg mit ihm auf eine Erhöhung irgendwo in der Hand, zeigte ihm die Umgebung und warf ihm los und sagte, flieg und mach das, wohin du hingehörst. Und der Adler flog eine kleine Runde, kam zu den Hühnern, scharrte wieder rum und machte das Gleiche, was die Hühner machten. Er war daran gewohnt. Siehst du, sagte der Bauer, ich habe es doch gesagt, das ist kein Adler. Doch, sagte der, am nächsten Tag nahm er diesen Adler, diesen großen Vogel, stieg auf die Scheune so hoch, wie er konnte, damit er höher ist, damit der Adler besser fliegen kann, und zeigte ihm wieder die Lüfte und sagte, mach, flieg, mach das, was dein Eigentum ist, was deine Natur fordert. Er stieß ihn wieder von sich und der Adler flog eine größere Runde und kam wieder zu den Hühnern und scharrte wieder nach einer Weile mit den Hühnern rum. Bauer sagte wieder, ich hab's dir gesagt, das ist zwecklos. Nein, sagte er, ich werde es dir beweisen, dass ein Adler seiner Natur gewachsen ist. Er ist ein Adler und er gehört in die Lüfte hinein. Er ist der König der Lüfte und nicht der Scharen sie auf der Erde, zwischen dem Sand. Am dritten Tag nahm er diesen Adler, fuhr auf einen Berg, stieg weit oben hinauf, so dass dieser Adler nicht mehr die Hühner sehen konnte, nicht mehr seine Umgebung sehen konnte. Er hielt ihm eine Weile in der Luft, der Sonne entgegen, und dann ließ er ihn fliegen. Und wisst ihr, der Adler kreiste ein paar Runden, schrie ganz laut auf und flog davon, ganz weit in die Höhe weg. Und dann beschreibt der Schreiber dieser Geschichte und sagt, so ist es mit uns Christen oft. Wir leben hier auf dieser Welt mit den Menschen dieser Welt und wir gewöhnen uns an das und so zu handeln, so zu tun wie diese Menschen. Wir scharen und gucken und tun das, was die anderen tun. Aber den Blick auf Christus, den Vollender und Anfänger unseres Glaubens, den haben wir nicht. Was geschieht, was muss geschehen, damit wir uns lösen von den Dingen dieser Welt? Wir müssen uns den Blicken der Welt entziehen. Damit wir die Hühner nicht mehr sehen. Und den Stall nicht mehr sehen. Und das Gewohnte nicht mehr sehen. Wir sollen auf Christus aufblicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Damit uns die Blicke für das Irdische entzogen werden. Und damit wir so werden wie Jesus, wie wir es bis jetzt schon gehört haben. Klar, wenn wir uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, dann verstehen wir, dann entgeht uns der Blick für die eigentlichen Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Und wir merken nicht, für was wir eigentlich da sind. Wir verpassen zu erkennen den Zweck unseres Dienstes. Und wir leben und ergötzen uns an den Dingen dieser Welt. Jesus sagte weiterhin, oder gab es uns als Auftrag und sagte, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Das ist ein Auftrag an uns, an seine Nachfolger. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das Restliche wird euch zugefügt, beigefügt, als Zulage weitergegeben. Jesus sagte, bittet, so wird euch gegeben. Es ist ein Auftrag an uns, bittet, und so wird es euch gegeben. Bittet, wie wir es gelesen haben, wenn wir in seinem Namen beten, so will ich euch erhören. Matthäus 7, Vers 7 steht es. Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ihr empfängt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus. Wenn wir täglich Sieger sein wollen, dann müssen wir darum bitten. Wenn wir den Menschen Dienste erweisen wollen, dann müssen wir darum bitten. Wenn wir ein Segen für andere sein müssen, dann dürfen wir darum bitten. Wenn wir die Kraft bedürfen für den Alltag, dann dürfen wir darum bitten. Wie herrlich. Jesus sagt als Auftrag an uns, lasset euer Licht vor den Leuten leuchten. Matthäus 5, Vers 16. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist das nicht ein wunderbarer Auftrag? Und wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, wie Jesus konkret hier vorgeht. Er sagt nicht, lasset euer Licht leuchten, damit die Menschen sehen, wie gut ihr seid. Damit sie merken, wie gute Christen ihr seid. Sondern unser Leuchten soll so sein, dass die Menschen durch uns auf Christus gelenkt werden. Und das ist die Kunst. Wo nicht immer uns das gelingt. Aber wir dürfen bitten. Und wer da bittet, der empfängt. Jesus sagte, suchet in der Schrift. Als Auftrag an uns. Suchet in der Schrift, denn ihr meint darin, ist das ewige Leben. Johannes, lasst uns das aufschlagen. Johannes 5, 39. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Jesus gibt es uns als Auftrag und sagt, wenn ihr erkennen wollt, was mein Wille ist, wenn ihr erkennen wollt, wer ich sei, was ich euch zu sagen habe, dann suchet in der Schrift, denn sie ist es, die es von mir zeugt. Jesus sagt als Auftrag für uns, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Damit ihr bereit seid, wenn Jesus kommt. Als Auftrag für uns. Jesus sagt als Auftrag an uns, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, von allen deinen Kräften, mit deinem ganzen Gemüt. Und Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Auftrag an uns, seine Nachfolger. Jesus sagt, bekenne mich vor den Menschen, so will ich dich vor dem Vater im Himmel bekennen. Jesus gibt uns viele Aufträge. Und ich denke, wenn wir in der Schrift forschen, wenn wir uns damit befassen, beschäftigen, dann merken wir, dass jedes Wort Gottes an uns persönlich gerichtet ist. Und jedes Wort Gottes uns persönlich als ein persönlicher, für uns angedachter Auftrag dient. Das Wichtigste ist nur, dass ich offen gegenüber dem Auftrag Gottes bin, damit Gott es mir aufs Herz legen kann. Und ich das in meinem Leben anwenden und zur Erfüllung bringen kann. Ich wünschte, dass wir wirklich verstehen und merken, was eigentlich der große Auftrag Jesu war, als er in diese Welt kam. Und ich wünschte, dass wir es für uns täglich verstehen, welch einen Auftrag er uns gibt für den Alltag unseres Lebens. Darum wünsche ich uns allen, dass Gott uns segnen möchte, bewahren, begleiten. Mir wird es dieses Jahr leider nicht gelingen, die ganze Zeit hier zu sein. Ich werde nach Hause fahren. Aber ich wünsche euch an dieser Stelle, dass Gott euch über die ganze gesamte Zeit segnen möchte. Dass er die Brüder gebrauchen kann, euch von ganzem Herzen Gottes Wort zu verkündigen. Und dass ihr es in eurem Herzen aufnehmen möchtet. Und dass wir Gottes Wort als einen Auftrag für uns im Alltag sehen können. Und Gott uns dadurch segnen möchte. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.